Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Ein letztes Mal in diesem Jahr sagen wir Servus zu Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Ich bin der Lukas Zara und auch der Tobias Ruf ist da. Servus Tobias.
Hallo, servus.
Für diese Folge haben wir einen Interviewgast. Ich habe mit Adriana Jelinkova gesprochen und schon wieder ja, eine Geschichte aus dem vielleicht etwas hinteren Feld im Skiweltcup aufgezeichnet. Aber bevor wir zu diesem Interview kommen, müssen wir über die Rennen am Semmering sprechen. Und es ist dann nur ein Rennen geworden. Der Riesenslalom, den hat es verblasen am Nachmittag da. Es war ein irrsinniger Sturm und da hat es ja wirklich den ganzen Zielbereich zerlegt. Da kann man wirklich glücklich sein, dass es da keine Verletzten gegeben hat. Das hat eigentlich ganz wild ausgesehen. Wir haben die Bilder auch auf Twitter geteilt. Aber der Slalom, der wurde dann, und das hat mich sehr überrascht, der wurde wirklich zum Spektakel. Also das war ein richtig geiles Rennen, wie ich finde. Und Tobias, ja, wir haben auch eine historische Siegerin gesehen.
Absolut. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir das Interview ganz vorne wegschicken. Aber nach dem, was da passiert ist, mit dem Ausgang, bleibt uns keine andere Wahl, als Michelle Gesin hier maximalst abzufeiern. sie hat tatsächlich den Slalom am Semmering gewonnen. Und wenn ihr die Zahlen hört, die ich euch jetzt vorlese, könnt ihr es, denke ich, auch historisch einordnen. Also, es ist der erste Schweizer Slalom-Sieg bei den Damen seit dem 20. Januar 2002. Marlies Rohrer-Öster hat damals gewonnen und wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, das sind fast 19 Jahre, die die Schweizer Damen auf einen Sieg im Slalom warten mussten. 19 Jahre, was passiert in dieser Zeit alles? Ja, also wer beim Slalom-Sieg von Marlies Rohrer-Öster geboren wurde, ich beziehe es jetzt mal auf Deutschland, der hat jetzt so ungefähr sein Abitur in der Tasche, der hat einen Führerschein gemacht inzwischen, vielleicht ist man schon in der Planungsphase eine Familie zu gründen oder startet jetzt gerade so in den Beruf, ins Studium rein. Also es ist ja wirklich absurd, dass eine so erfolgreiche Skination wie die Schweiz so lange in dieser Disziplin auf einen Slalomsieg warten musste. Es war für Michelle Gesin der erste Weltcupsieg überhaupt. Ja, und auch hier kommen dann wieder so historische Dinge mit ins Spiel. Genau 8 Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt feiert sie ihren ersten Sieg. Und wo hat sie ihr Weltcup-Debüt gegeben? Natürlich am Semmering. Also eine wunderschöne Geschichte. Dass es jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit so lange gedauert hat, mit einem Schweizer Sieg im Slalom, liegt natürlich vor allen Dingen an zwei prägenden Figuren in diesem Ski-Weltcup bei den Damen, Petra Vlhová und Michaela Schifrin, die 28 Rennen in Folge gewonnen haben im Slalom. Petra Vlhová war ein Jahr ungeschlagen in dieser Disziplin und die haben sich das so aufgeteilt, Schifrin 19 Siege, Vlhová 9 Erfolge. Auch das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz und ich glaube, es ist selbst für die beiden jetzt gut, dass diese Geschichte auch mal zu Ende geht, weil sowas fährt dann irgendwie natürlich immer mit. Man wird immer darauf angesprochen. Und das gilt vor allen Dingen für die Schweizer Damen. Und Michelle Gesin hat es auch gesagt, es hat echt genervt, ja, dass man immer darauf angesprochen wurde, dass man so lange schon auf diesen Sieg wartet. Die Marlies Rohrer-Öster, die hat sich total gefreut und hat sich in einem Interview mit Blick auch gemeldet und gesagt so, hey, sie ist mega happy, dass das endlich der Vergangenheit angehört und dass wir jetzt wieder eine Schweizer Dame da ganz oben haben, ist natürlich sensationell. Und Michelle Gesin hat in dem Moment ihres Triumphes, waren wunderbare Emotionen, sie hatte Tränen in den Augen, es haben sich alle mit ihr gefreut. Zeigt natürlich auch, Lukas, du hast ja mit ihr hier in unserem Podcast auch schon ein kurzes Interview führen dürfen. Könnt ihr immer noch reinhören?
Ein Jahr ist her. In Lienz, genau vor einem Jahr, ja. Und jetzt schließt sich der Kreis. Na, jetzt sehr cool.
Schließt sich der Kreis, haben sich alle mit ihr gefreut. Zeigt natürlich auch, wie beliebt sie ist und was für eine positive Ausstrahlung sie hat. Das transportiert sie ja tatsächlich auch nach draußen. Und sie hat in diesem Moment des Erfolges auch nicht nur an sich gedacht. Sie hat nämlich gleich auch an ihre Teamkollegin, an Wendy Holdener gedacht, weil auf ihr lag eigentlich die Last, diesen Slalom-Fluch endlich zu beenden. Sie wartet ja noch immer auf diesen Sieg im Slalom und er will einfach nicht kommen. Und Gesine hat gleich gesagt, so, heute bin's ich und das nächste Mal ist es die Wendy, die dann wieder oben steht. Und das zeigt natürlich auch, wie geerdet diese Michelle Gesine ist und wie weitsichtig sie natürlich auch insgesamt unterwegs ist. Also wirklich toll. Eine tolle Geschichte und tolle Emotionen, aber natürlich auch ein tolles Rennen, das sie abgeliefert hat. Ja, sie hat in beiden Durchgängen hat sie die zweitschnellste Zeit gefahren. Sie war nach dem ersten Durchgang wirklich nur 200stel waren es, glaube ich, hinter Michaela Schifrin zurück. Und hat dann im zweiten Durchgang ein richtiges Brett vorgelegt bekommen von der Kathi Linsberger, über die sprechen wir gleich noch. Ja, und Michaela Schifrin hat gezeigt, dass sie wieder da ist, ja, dass sie wieder ganz oben damit reinfahren kann. Aber diese ganz große Dominanz, ich glaube, es ist so ein erstes kleines Fazit, das wir jetzt zum Jahreswechsel ziehen können. Die ist einfach weg. Die Pause scheint zu lang gewesen zu sein. Bei den anderen hat sich einfach auch wirklich was weiterentwickelt. Und Schifrin ist voll dabei. Aber, und das ist ja nur gut für uns alle, dass wir jetzt mal eine Ergebnisliste sehen, wo Michelle Gesine Erste wird, Kathi Linsberger Zweiter ist und zum Beispiel auch eine Wendy Holdener, die dann Fünfte geworden ist, wirklich dran ist an Vlhová und an Schifrin. Und es ist einfach eine Tendenz, die wir dann auch im Riesenslalom zum Beispiel sehen, wo so eine Marta Bassino inzwischen auf Augenhöhe, wenn nicht sogar einen kleinen Step sogar schneller ist als eine
Vlhová. Jetzt hast du sie schön wieder reingebracht, die Marta Bassino. Sehr elegant gemacht.
Naja, Lukas, ich habe ja vor der Saison gesagt, dass ich sie relativ weit oben habe. Das Ding muss ich natürlich ausspielen, wenn mal ein Tipp aufgeht.
Genau.
Aber du weißt, was ich meine. Diese brachiale Dominanz von Vlhová und Schifrin in den technischen Disziplinen, sie neigt sich dem Ende entgegen. Und das ist eine tolle Entwicklung, weil wir letztes Jahr hier auch bei Après-Ski wochenlang immer über Rennen gesprochen haben, wo wir von Sekundenabständen zwischen Vlhová Schifrin und dem Rest des Feldes gesprochen haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte. Und mit Michelle Gesine als Siegerin umso schöner, umso sympathischer. Vielleicht kurze Zusammenfassung dann. Wendy Holdener, die sich ja auch schwer getan hatte, die mit sich selbst auch, ja, doch schärfer ins Gericht gegangen ist, hat sich mit einem wirklich guten fünften Platz zurückgemeldet. Melanie Meillard aus Schweizer Sicht ist dann noch 20. geworden. Ja, okay, da geht sicherlich noch mehr. Und was für Gisins perfektes Wochenende noch gefehlt hat, wäre natürlich gewesen, wenn wir den zweiten Durchgang im Riesenslalom gesehen hätten, weil ja, da war sie auch auf dem Weg, wirklich dieses Podium, das sie ja auch da wirklich immer noch verfolgt, um dann endlich mal alle Podien voll zu machen. Sie war Dritte nach dem ersten Durchgang. Schade, dass abgebrochen wurde, aber mei, kommt im alpinen Skisport natürlich vor. Lara Gutberami lag da als Sechste auch tatsächlich gut auf Kurs, auch Wendy Holdener als Elfte. Also ja, rundherum ein gutes Wochenende der Schweizer Frauen, das natürlich komplett überstrahlt wird von dieser 19-jährigen Durststrecke, die beendet ist. Aber Lukas, fast wäre es nichts geworden mit dem Ende der Durststrecke, weil
ja, genau.
Eine Österreicherin die Gisin da richtig herausgefordert hat.
Genau, nämlich allen voran Kathi Linsberger. Die hat den besten Lauf gefahren, den ich von ihr bis jetzt gesehen habe. Also was die im zweiten Durchgang, sie ist Dritte gewesen nach dem ersten und knallt dann dort Laufbestzeit hin. Und da habe ich, also der war wirklich, man hat das gesehen, dass die nochmal wirklich um einiges besser gefahren ist als alle anderen, die davor gefahren sind. Gut, das ist natürlich jetzt leicht zu sagen, wenn dann auch die Zeit schneller ist, aber man hat es wirklich auch mit freiem Auge gesehen und da war es dann echt schon da kurz der Gedanke da, okay, das könnte sogar wirklich reichen, weil ihr da wirklich ein idealer Lauf ausgekommen ist und dann die Michelle Gesine eben 1/1000stel war sie dann nochmal schneller und das Interessante ist ja, dass Gesine doch recht gar nicht so spektakulär fährt, sage ich jetzt einmal, weil die sehr, sehr eine ruhige Fahrweise hat im Slalom und deswegen ist es auch sehr schwer einzuschätzen, ob das jetzt schnell ist oder nicht. Und ja, das war es einfach. Sie ist so konstant, die Michelle Giesin. Warum ein Arzel schneller? Aber Kathi Liensberger, wirklich alle Achtung, die hat ja jetzt schon den dritten Podestplatz jetzt in dieser Saison im Slalom. Also die ist wirklich an der Spitze dabei. Das macht Spaß, auch aus österreichischer Sicht, nicht schlecht. Wirklich cool. Was ich auch noch spannend finde, Kathi Truppe ist zweitbeste Österreicherin geworden auf Platz 6. Sie hatte Startnummer 1 und ich finde, das hat ihr deutlich geholfen. Sie ist Vierte geworden nach dem ersten Durchgang, hat da wirklich einen fehlerfreien Lauf hingelegt. Im zweiten dann hat sie sich nicht mehr ganz so leicht getan, ist eben auf Platz 6 zurückgefallen, aber trotzdem für sie ein super Ergebnis, weil sie sich damit in der ersten Startgruppe in den Top 7 festsetzen kann und auch eben in einem Lauf zumindest mal schneller als zum Beispiel Petra Vlhová sein kann. Ja? Petra Vlhová generell dürfte da ein bisschen vielleicht sogar mit dem Material zu kämpfen gehabt haben, weil sie zweimal die sechstbeste Laufzeit gefahren ist. Ja, ganz komisch eigentlich. Da hat man wirklich nicht so gewusst. Der Schnee war doch ein bisschen eigen, ein bisschen griffiger, als man das vielleicht erwartet hätte. Vielleicht hat sie sich da auch vergriffen dann im Material. Und Michaela Schifflin, das muss man schon noch sagen, die hatte im zweiten Durchgang dann doch einige Fehler, sogar einige Patzer. Die ist dann vielleicht auch mit diesen Wannen, die dann schon da waren, nicht so gut zurechtgekommen, wie das davor spektakulärerweise Liensberger und Giesin gezeigt haben und ist dann da eben zurückgefallen. Ja, und generell auch, was mir noch aufgefallen ist, dass Kathi Gahlhuber eigentlich einen guten ersten Lauf gezeigt hat. Da war sie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 12. muss ich nochmal nachschauen, genau 12. war sie. Und dann leider den zweiten Lauf wieder verpatzt, ja, ist dann nur 26. geworden. Das war so das erste Mal, das war der beste Lauf seit langem, den ich von ihr gesehen habe im ersten Durchgang und dann leider wieder zurückgefallen. Also die ist so ein bisschen im Strudel drin, dass sie da... Die war ja mal wirklich Weltspitze, hat Bronze gewonnen bei Olympia. Schade, ja. Aber der erste Durchgang hoffentlich gibt dir Mut. Ja. Also insgesamt natürlich sehr erfreulich aus österreichischer Sicht. Wieder ein Podestplatz, sehr knapp dran am ersten Sieg. Liensberger wartet natürlich auch noch auf ihren ersten Sieg. Aber das schaut schon ganz gut aus. Ja. Und Tobias, gibt es bei den Deutschen auch zumindest ein kleines Erfolgserlebnis? Wie siehst du das?
Als du gerade gesagt hast, das macht Mut, habe ich eigentlich gehofft, er muss jetzt direkt den Ball zu mir geben, weil es tatsächlich so ist, dass wir bei den Damen im Technikbereich endlich jetzt mal ein Rennen gesehen haben, das tatsächlich auch Mut macht und das Hoffnung gibt, dass gerade Lena Dürr, die ja so in der Verantwortungsrolle eigentlich steht, die über Jahre bewiesen hat, dass sie zumindest in dem Bereich Top 15 im Slalom auf jeden Fall etabliert ist, die so große Probleme hatte in dieser Saison, sei es im Slalom gewesen, was wir bisher gesehen haben, es waren ja nicht viele, aber vor allen Dingen auch im Riesenslalom, wo sie in die letzten Rennen eigentlich auch gar nicht mehr angetreten ist, sondern sich primär die Sicherheit wieder über den Slalom holen wollte, dass sie jetzt endlich mal ein Ergebnis gezeigt hat, das wirklich gut ist, ja, für die Phase, in der sie sich befindet. Sie war 8. nach dem ersten Durchgang, das war schon extrem wohltuend. Der zweite Durchgang lief leider nicht so gut, wie sie sich das vorgestellt hat. Da ist sie die 23. Zeit gefahren, aber am Ende des Tages steht ein 13. Platz. Und wir haben hier Woche für Woche Rennen analysiert, wo ich dann fertig war nach einer halben Minute, weil ich gesagt habe, es waren 6 am Start, keine war im Finaldurchgang. So, und dann ist ein 13. Platz, was die halbe WM-Norm des Deutschen Skiverbandes auch ist. Ihr wisst es, ein Platz unter den Top 8 oder 2 unter den Top 15 berechtigten für die interne Qualifikation des Deutschen Skiverbandes. Das hat sie jetzt mal in der Tasche. Das wird ihr zum Jahresabschluss doch Mut machen und zeigt auch, dass, ja, dass es doch noch geht, dass sie es nicht komplett verlernt hat, dass auch die Abstimmung mit dem Material in Ordnung ist. Ein 8. Platz nach dem ersten Durchgang ist eine gute Leistung von der Lena Dürr. Und ja, dann, was mir wirklich leid getan hat, ist, die Andrea Filser, die es auch echt schwer hatte in der Saison, die es nie gepackt hat, da in den zweiten Durchgang zu kommen. Und dann ist sie 15. nach dem ersten Lauf. Hat mich sehr überrascht, weil sie auch mit einer relativ hohen Startnummer natürlich rangehen muss in so ein Rennen. Dann die 15. beste Zeit fährt, sich qualifiziert, eine gute Ausgangsposition hat. Wir wissen, aus den Sphären kann sich es auch noch schön attackieren lassen. Sie hat es dann leicht überzogen und ist relativ früh ausgeschieden im zweiten Durchgang. Dennoch, auch das ist ein Mutmacher, dass jetzt nicht nur Lena Dürr da in den zweiten Durchgang kommt, sondern auch eine Andrea Filser mit einer guten Position. Und Andrea, es gibt zum Trost von mir den Felix der Woche, weil ich mich auch sehr geärgert habe am Fernseher, aber da doch das Positive mitnehme und sage, hey, darauf lässt sich aufbauen. Also, Felix der Woche geht an Andrea Filser. Lukas, ich lese ganz kurz vor, wie es im Gesamtweltcup und im Slalom-Weltcup steht. Und dann kommen wir endlich zum Interview, das du geführt hast. Da steckt nämlich eine sehr spannende Person und eine sehr spannende Geschichte dahinter. So, Gesamtweltcup. Petra Vlhová, erste 515 Punkte. Zweite ist Michelle Gesin, 427 Punkte. Die ist inzwischen dran, bis auf ein Rennen. Also man sieht, die Gesin, die hat was vor. Und behaltet mir die auf jeden Fall auf dem Zettel. Dritte, Michaela Schifrin, 335 Punkte. Und dahinter geht super knapp zu. Also Bassino, Brignone sind gleich auf. Gotcha, Linsberger, selbst eine Corinne Sutter, wenn wir dann wieder Speedrennen sehen. Auch eine Lara Gut-Berami, die sind alle relativ nah beieinander. In einer Range von circa 100 Punkten. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte bei den Damen in diesem Jahr. Und dann schauen wir kurz auf die Slalomwertung. Petra Vlhová, 250 Punkte, Michelle Gesin 225 Punkte, Kathi Linsberger 200, Michaela Schifrin 185. Ich glaube, das sind auch die vier, die am Ende des Tages diese kleine Kugel unter sich ausmachen werden. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gast, Lukas. Mit wem haben wir genau gesprochen und worum ging's und wie war's?
Genau, ich habe mit Adriana Jelinkova gesprochen. Sie ist eine niederländische Skirennfahrerin. Sie ist 25 Jahre alt, ist in Tschechien geboren, in Brno, und hat aber in den Niederlanden gelebt und hat skibegeisterte, skiverrückte fast schon Eltern und ist so zum Skifahren gekommen und ist dann mit, im Schulalter ist sie nach Österreich gezogen, ist dort in die Skimittelschule zunächst gegangen, in Bad Gastein, und dann auch weiter ins Skigymnasium gegangen und hat dort sozusagen wirklich eine Skiausbildung bekommen und fährt jetzt auch eben regelmäßig im Weltcup mit und hat in Lechzürs mit Platz 10 im Parallelrennen ihr bis dato bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren. Und ich finde diese Geschichten, die man vielleicht nicht so kennt, immer sehr spannend. Deswegen habe ich immer gedacht, vielleicht bekommen wir sie für ein Interview, und das ist mir gelungen sozusagen. Deswegen hören wir uns jetzt an. Das Interview mit Adriana Jelinkova ist nicht ganz eine halbe Stunde lang, aber sehr spannend, wie ich finde. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, dass jetzt Adriana Jelinkova Zeit hat, mit mir zu sprechen. Hallo Adriana.
Hallo.
Adriana, erklär mal kurz, du startest für die Niederlande, hast aber eigentlich einen österreichischen Dialekt auch. Kannst du kurz erklären, wie du sozusagen zum Skifahren gekommen bist?
Ja, also ich bin eigentlich über meine Eltern zum Skifahren gekommen und habe eigentlich immer in Holland gelebt, aber ich glaube sogar, dass ich meine ersten Schwünge in Semmering gemacht habe, was ich so gehört habe, jetzt wo wir in Semmering waren. Und mit 11 bin ich dann nach Österreich gezogen, in die Skihauptschule gegangen, also in Bad Gastein, und genau, dann im Skigymnasium in Saalfelden. Und ja, jetzt bin ich noch immer da.
Genau. Und deine Eltern sind aus den Niederlanden, oder?
Also meine Eltern sind tschechisch.
Genau. Okay, und Sie haben aber sozusagen in den Niederlanden dann gelebt?
Genau, ja. Also die Mama hat eigentlich fertig studiert in Holland und der Vater ist dann wieder zurück nach Tschechien. Aber genau, also ich habe immer in Holland gelebt, bin zwar in Tschechien geboren, aber habe dort eigentlich nie gelebt.
Genau. Deine Mama erwähnst du auch auf Facebook in deiner Bio sozusagen. War sie so ein bisschen die Driving Force sozusagen hinter deiner Karriere? Oder wer hat deine Begeisterung für den Skisport geweckt?
Ja, das wäre sicherlich die Mama. Also sie ist früher auch Rennfahrerin gewesen, also selber Rennen gefahren, hat leider dann eigentlich nicht weitermachen können wegen Geld und so. Und sie hat mir eigentlich dieses Hobby, oder obwohl eigentlich wollte sie überhaupt nicht, dass ich ins Rennfahren hineinsteige, quasi sozusagen, weil sie gewusst hat, wie schwierig das ist und wie viel Geld es auch kostet. Aber ja, irgendwie hat mir dieser Sport einfach unglaublich viel Spaß gemacht und war ich leider dann irgendwie auch relativ talentiert, wenn ich das so sagen darf, und habe mich dann fürs Skifahren entschieden, weil ich habe eigentlich auch noch ganz intensiv Tennis gespielt. Mhm. Aber ja, genau, dann habe ich mich fürs Skifahren entschieden und ja, diese Leidenschaft kommt sicher von der Mama, obwohl mein Vater eigentlich auch sehr gerne Ski fährt und ja, aber meine Familie ist generell relativ sportlich, also von dem her gibt es viele Sportarten.
Und hat es kurz die Überlegung gegeben, dass du vielleicht sogar Tennisprofi wirst?
Ja, genau, also so mit 10, 11, also ich war da, also in Holland ist eigentlich das Tennisspielen relativ, also sicherlich mehr wie das Skifahren, also viel mehr wie das Skifahren, also viel größer, sagen wir mal so, war ich im Verband, also war ich echt eigentlich, also habe ich zu den Besten gehört, bin aber auch daneben Ski gefahren, also bin Rennen gefahren und teils sind wir dann am Wochenende um 6 aufgestanden in der Halle, Skitraining gehabt und dann um 10 schnell irgendwo anders hingefahren, zur Tennishalle oder halt am Tennisplatz und habe halt da das Training gehabt und ja, und eines Tages, ich war halt relativ oft einmal spät beim Tennistraining und dann hat mir dort der Trainer gesagt, ja, das kann aber nicht so weitergehen. Wir schmeißen dich quasi raus, wenn du immer zu spät kommst. Also in diesem Sinne, das kann ich mir noch genau erinnern. Und dann habe ich eigentlich den Trainer gesagt, ja, das ist mir eh egal, weil ich da jetzt Skifahren. Also genau, dann war es auf einmal irgendwie, das Rennfahren hat mir irgendwie immer mehr taugt, als Wettkämpfe zu spielen. Obwohl ich dann noch immer viel Tennis gespielt habe, auch wie ich umgezogen bin, also in Bad Gastein habe ich dann auch im Sommer eigentlich wieder angefangen, um fürs Verein zu spielen und haben auch Wettkämpfe gespielt und ja, es ist einfach ein saugeiler Sport, sagen wir mal so, und ja. Das ist immer cool, um das daneben zu machen quasi.
Die Begeisterung für den Tennissport, die teile ich, ja, ich finde das auch ein sehr cooles.
Genau.
Wie war das denn jetzt? Du hast schon gesagt, du bist also nach Bad Gastein dann, glaube ich, gekommen als Junge in die Schule. Wie war das als Niederländerin nach Österreich zu kommen und dort sozusagen Skifahrerin werden zu wollen?
Also ich war sicherlich also eine Außenseiterin, das war klar. Viele Freunde gemacht und so, und es war eine super Zeit. Für mich war das eigentlich relativ, am Anfang war mir das egal, dass ich jetzt eigentlich nicht wirklich gut Deutsch geredet habe oder so. Ich habe es eigentlich im Sommer dann noch schnell irgendwie, haben wir irgendwelche Bücher gekauft und dann habe ich mir ein bisschen was selber beigebracht und dann bin ich da in die Hauptschule gegangen, was eigentlich ganz anders war als für mich die normale Schule, also in Holland. Also ich bin in eine Montessori-Schule gegangen, also das war ganz anders. Und ja, also ich kann mich noch recht gut erinnern, wo eigentlich alle zuerst einmal Hochdeutsch geredet haben und ein bisschen langsamer und dann, ja, als Kind, das war mir eigentlich relativ egal. Ich wollte eigentlich nur eins und das war Skifahren, Rennfahren und einfach wieder Hermann Mayer werden. Das war immer so mein Idol. Also das war echt mein Idol und also echt richtig großes Vorbild. Also sein Buch habe ich da auch gelesen in 2 verschiedenen Sprachen und ja, es war teils nicht so einfach, weil weil ich doch im Bezirkscup und die Landescups habe ich eigentlich in gewissen Jahren relativ dominiert. Und ich hätte mir eigentlich erwartet, dass mich die Österreicher so ein bisschen vielleicht so nehmen würden. Oder ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das Idee gehabt, dass ich dann vielleicht einmal als Österreicherin am Start gehen werde. Aber das war eigentlich ganz, eigentlich das Umgekehrte, weil irgendwie war es wahrscheinlich schwierig, um das zu akzeptieren, dass da irgendeine Holländerin relativ gut und schnell fährt. Und ja, und habe mich dann eigentlich so entschieden, um für Holland zu fahren, obwohl das eigentlich überhaupt nicht mein Plan gewesen wäre. Aber also es war schwierig, weil ich immer diese Ausländerin war, aber es war eine richtig super Zeit und ich würde es gleich nochmal machen. Also ich habe super, meine beste Freundin ist auch aus Gastein und ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also ich hätte es nochmal gemacht.
Sehr spannend, ja. Hat es in irgendeiner Art und Weise geholfen, dass ja Marcel Hirschers Mutter auch Niederländerin ist? Bist du da öfter dann drauf angesprochen worden?
Nein, eigentlich überhaupt nie. Nein, eigentlich ist es erst später gekommen und habe ich es früher, da war natürlich der Hirscher noch nicht so groß, also da war zuerst einmal der Hermann Mayer und so, und das ist jetzt eigentlich die letzten, 10 Jahre oder so gewesen. Es ist doch, sind doch relativ viele Jahre sind vorbeigegangen, aber nein, eigentlich nicht so. Es haben eigentlich relativ viele Leute gar nicht gewusst, dass seine Mama eigentlich Holländerin ist. Mhm. Und aber umso witziger das war, weil natürlich auch die Holländer dann oft durch über einen Marcel geschrieben haben, weil es einfach, ja, weil jeder möchte natürlich einen Anteil haben an so was Großen, oder, ja.
Ich glaube, in Österreich, das kennt man sehr gut, wenn irgendwer im Weltcup gewinnt, dann sucht man immer irgendwie eine Zwischenstelle, dass der Servicemann vielleicht der Österreicher ist und so weiter. Das ist sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich glaube, das funktioniert überall so, ja.
Jetzt ist natürlich das Interessante, wie geht es dem niederländischen Skiverband? Es gibt auf jeden Fall einen. Wie
es gibt,
ist der aufgebaut,
ja.
Und wie groß ist der?
Also eigentlich ist der Skisport generell relativ groß in Holland. Also es gibt echt sehr viele Leute, die das Skifahren wirklich, wirklich lieben. Das sieht man auch, im Tourismus, also eigentlich der Großteil sind Holländer. Und es ist eigentlich groß, aber der Rennsport selber ist relativ unbekannt. Also da wird es jetzt ein bisschen besser, dass es ein bisschen zum Vorschein kommt, weil eigentlich interessieren sich die Holländer natürlich mehr fürs Eislaufen oder so. Jetzt, wenn wir jetzt vom Wintersport sprechen. Aber es wird besser. Es gibt viele, viele Menschen, die sogar auch quasi angemeldet sind, über einen FIS oder über einen Verband. Mhm. Aber ein richtiges System gibt es da nicht. Also wir sind da eigentlich, müssen wir da alles irgendwie selber machen und schauen, dass wir uns Sponsoren suchen, und der Beitrag vom Verband, es war eigentlich viele Jahre gar nichts und jetzt ein bisschen, aber es reicht natürlich weitaus nicht für eine Saison, und das ist natürlich auch einfach, ja, jedes Jahr oder nach jeder Saison überlege ich mir eigentlich, okay, wie mache ich weiter, geht es noch, und es ist nicht einfach von dem her, weil einfach das normalerweise wird man sagen, so, dass man eigentlich ein bestimmtes Budget oder so kriegt bei irgendeinem Land, Skifahren nicht das Wichtigste ist, aber man kriegt halt irgendwas oder einen Anteil, aber so ist das eben in Holland leider nicht. Mhm. Und müssen wir da selber sehr viel finanzieren.
Mhm. Okay, ich fasse also zusammen, dass der Breitensport durchaus, dass der durchaus
groß ist, ja.
Aber im Spitzensport tut sich eigentlich de facto fast gar nichts, ja.
Genau, ja, das versuchen wir natürlich zu verändern. Mhm. Und da war natürlich der 10. Platz in Lech war relativ hilfreich, weil das doch echt groß geworden ist, obwohl mir das eigentlich gar nicht mehr so interessiert, was in Holland passiert, weil mir wäre das viel viel mehr wert, wenn ich jetzt in ORF ein Interview habe oder so, weil einfach der Rennsport in Österreich ist so gespielt, also so wichtig ist mir das Skifahren. Ja, in Holland ist es vielleicht, wenn man Fußball spielt oder das Eislaufen oder was weiß ich, aber das ist für mich nicht so. Und ich lebe schon so lange in Österreich, dass mir das eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Obwohl das noch leicht ist, war ganz, ganz gut, weil es doch große, weil doch, ja, also ich bin in vielen Zeitungen gestanden und ja, das ist doch ganz gut, vielleicht auch für zukünftige Sponsoren oder ja.
Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Ja. Wie schaut denn jetzt das Training aus? Wie trainierst du? Du hast schon gesagt, es gibt jetzt also kein großartiges niederländisches Team. Wie schaut das dann aus? Mit wem trainierst du?
Also ich habe einen Privattrainer und leider noch keinen Servicemann, den wir eigentlich gerne haben würden, aber geht sich halt vom Geld auch nicht so aus zurzeit. Die Mama ist eigentlich oft dabei oder viel dabei, die hat zwar ihren eigenen Job, aber versucht es irgendwie so zu machen, dass sie da einfach viel helfen kann. Wir sind ein recht kleines Team, also ein sehr kleines Team und wirkt sich auch oft mental aus, weil es einfach viel Stress ist und weil viele einfach sehr viel, ja, weil der Tag einfach zu wenig Stunden hat, sagen wir mal so. Mhm. Aber ja, genau, wir machen das eigentlich alleine und wir können deshalb auch alleine trainieren, aber wir trainieren auch oft zum Beispiel mit Österreicherinnen oder Italienerinnen oder Schweizer, je nachdem, wo wir sind, oder mit der Petra Vlhová, die kennen wir auch ganz gut, oder mit der Schifrin sogar, die waren jetzt auch in Reiteralm und dann haben wir auch mal zusammen trainiert, also das geht eigentlich ganz, ganz einfach, wenn man alleine ist und der Trainer kennt natürlich auch die anderen.
Also, ja. Ja. Und wer macht dann deine Ski? Musst du dann selber noch am Abend stehen und deine Ski präparieren?
Also früher habe ich das gemacht, aber mein Trainer möchte es echt so professionell wie möglich machen und eigentlich schauen, dass ich mich wirklich auf Skifahren konzentrieren kann, weil ich mich doch oft wirklich mit anderen Dingen befasst, also wie mit Geld oder was weiß ich, es ist natürlich dann oft so, dass ich deswegen nur nervöser bin am Start, weil ich es einfach unbedingt endlich einmal ein gescheites Ergebnis haben will, aber natürlich funktioniert das nicht so. Aber zurzeit macht der Trainer die Ski und auch da ist die Mama und auch noch mein Trainer von der Skihauptschule in Bad Gastein, der hilft eigentlich immer aus, wenn er Zeit hat und das ist also kann ich eigentlich sagen, dass als Co-Trainer ist er auch öfters dabei, natürlich, wenn er selber nicht arbeiten muss.
Ich würde jetzt gerne ein bisschen aktueller werden und auf die zwei Rennen vom Semmering zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt sozusagen mitbekomme, dass Semmering wieder im Kalender steht, es ist jetzt wirklich kein Highlight in der Saison. Wie sehen das die Läuferinnen, diesen Weltcup-Ort sozusagen, diese Weltcup-Station Semmering? Was hat das für ein Standing bei den Läuferinnen?
Ich glaube, dass es für jeden sicherlich unterschiedlich ist. Dass zum Beispiel für die Kathi Gallhuber oder die Kathi Huber ist sicherlich ein Heimrennen, deswegen ist das ganz speziell, also würde man denken. Und für mich persönlich, ich bin vor 2 Jahren, also bin ich schon mal dort gefahren und das hat man eigentlich, die Piste hat man ganz gut taugt, außer dass es so flach anfängt und das halt oft, damals war es auch windig und das taugt mir dann halt nicht so, aber so im Generellen finde ich es cool, weil es in Österreich ist und weil es nicht so weit von daheim ist. Und ja, ist sicherlich ein lässiger Ort, obwohl ja heuer keine Zuschauer waren und normalerweise wäre da meine Familie aus Tschechien, weil es aus Brünn ist ja auch nicht so weit, werden da normal auch hinkommen zum Zuschauen und das hat natürlich heuer auch gefehlt, also das war schon schade.
Wie groß ist denn jetzt, du hast gesagt, du bist in Semmering schon mal gefahren, aber wie groß ist der Nachteil, wenn man eine Piste jetzt wirklich das erste Mal in einem Rennen fahren muss?
Ich glaube, das ist wiederum für jeden unterschiedlich. Ich persönlich war immer gewohnt, dass ich kein Training habe vorm Rennen, wie zum Beispiel die Österreicher oft haben oder auch die Italiener, die jetzt im Vorhinein 2 Wochen vorher in Grumpatz oder so trainieren oder wie der Österreicher in Sölden vorher, finde ich es persönlich gar nicht so schlimm, wenn es das erste Mal ist, weil weil es ab und zu irgendwie instinktiv besser läuft. Aber es gibt sicherlich auch gewisse Strecken, wo es einfach froh bist, dass das schon gefahren bist, wie ich glaube Zagreb oder so, also das ist jetzt ein Slalom, weil es einfach gewisse Eigenschaften gibt, die ja, die man dann irgendwie besser fährt, wenn man es besser kennt. Also ja, also je nachdem, was für Piste und je nach Läufer, glaube ich, ist das unterschiedlich.
Du hast ja beim Riesenslalom, finde ich, alles richtig gemacht, weil du sozusagen nicht in die Top 30 gekommen bist und du hast dir dann erspart, dort in diesem Sturm am Start zu stehen und auszulungern. Wo bist du denn nach dem ersten Durchgang hin? Da ist es ja dann zum Abbruch gekommen.
Genau, ja, also für mich der erste Durchlauf war relativ war frustrierend, weil ich oben einfach weil es so gewahrt hat im Flachen, dass die Stange ganz, also die war ganz im, also ich habe ganz woanders hinfallen müssen und dann bin ich überhaupt nicht mehr im Lauf reingekommen. Also das war richtig frustrierend. Und dann im Nachhinein natürlich, wie das abgesagt worden ist, da hat sich natürlich ein Teil von mir gedacht, okay, wenn dann vielleicht werden wir ja, wird das Rennen ganz verlegt und dann habe ich natürlich eine neue Chance und das wäre natürlich super. Also das da freue ich mich riesig, also ich hoffe echt, dass man ja, dass man vielleicht weiß ich nicht, im Flachau oder ich weiß nicht, wo sie das machen wollen, im Flachau ist natürlich immer Slalom, also dann, da habe ich mich natürlich schon gefreut, irgendwie, okay, dann ist eine Chance mehr, vielleicht.
Ja. Und im Slalom hattest du eine recht hohe Startnummer, es war dann für mich leider unmöglich, deinen Lauf zu sehen, weil dann alles schon zum Skispringen gewechselt ist, aber was mich interessieren wird, es war ja ein Nachtrennen, aber die ersten Startnummern sind ja doch noch bei, naja, zumindest bei
Licht,
gewissem Tageslicht gefahren. Ist das jetzt dann ein Nachteil, ein Vorteil mit einer höheren Startnummer, wenn du dann rein nur mehr im Flutlicht fährst?
Nein, ich glaube, dass im Flutlicht sogar besser ist, weil dann ist echt wirklich, die Lampen sind da ganz stark und du hast wirklich nur Licht, also du hast wirklich nur, es gibt keine Schatten, es gibt da, eigentlich sieht man da viel besser. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn die Sonne gerade untergeht und dass die Lampen sich noch nicht so auswirken, aber du auch nicht mehr so viel Sonne hast, beziehungsweise der Schatten da ist, also da würde ich eher sagen, dass es dann gut ist, wenn es wirklich ganz dunkel ist, weil einfach ja das Licht besser ist und weil man besser sehen kann.
Würdest du Slalom, also Riesenslalom ist eher deine stärkere Disziplin, oder würdest du das?
Ja.
Widersprechen, ja, okay.
Und, ja, das sicherlich zurzeit, genau. Ja.
Und du hast aber schon erwähnt, dass das Parallelrennen, das ist ja eigentlich so dein Highlight gewesen in der bisherigen Saison mit Platz 10. Ich nehme an, das Format an sich, das wird dir recht taugen, oder?
Ja, es war mein erstes Riesenparallel. Und ich habe es auch nicht viel trainiert, weil einfach mit Schnee, wegen Schneemangel und Corona. Deswegen war das für mich ganz was Neues, aber es hat mir voll getaugt. Also ich finde das voll cool. Ich muss sagen, dass ich vielleicht ein bisschen skeptisch war im Vorhinein, weil ich mir gedacht habe, okay, wir haben einen 30 Meter Radius Ski, wie soll man da bitte hereinquetschen oder hineinquetschen zwischen den Abständen, was doch zwischen 16 und 18 Meter sind. Aber ich muss sagen, dass es wirklich cool war und es war machbar, um das auf Zug zu fahren. Und ja, es hat mir eigentlich voll getaugt. Also es war auch, ich glaube, es war ganz gut, dass nur die erste 16 quasi sich weiter qualifiziert haben, obwohl die anderen bis 30 haben es Weltcup-Punkte gehabt. Aber damit haben wir dann einfach beide, also auf Rot und Blauen Kurs fahren können und war es nicht so eine Lotterie. Also das habe ich glaube, dass sie das ganz gut gemacht haben. Dass es ganz gut war.
Sehr gut. Im ORF wirst du, das ist mir jetzt nicht nur einmal aufgefallen, sozusagen vorgestellt, wenn du fährst, mit den Worten, dass du den Ausrüstervertrag von Kathi Liensberger übernommen hast bei Kestle.
Ah ja, das nervt schon langsam, ja.
Ja genau, das ist nämlich schon ein Jahr her und du fährst ja gar nicht mehr mit Kestle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sondern mit Katanegi.
Ja. Genau, stimmt.
Ja, Kannst du kurz
sagen, ja, das ist
eine ganz kleine Produktionsfirma, oder? Kannst du da kurz ein bisschen was erzählen?
Ja, also das ist eine kleine Firma in Viriciatico, also das ist nicht weit von Bologna, vor Abetone. vielleicht kennen einige die Rennen, Pinocchio von den Schülerrennen, ist eigentlich, würde man schön sagen, arschweit. Entschuldige. Aber ich bin über einen Bekannten dazugekommen und ja, es war vielleicht ein bisschen eine verrückte Aktion mit allem, was eigentlich passiert ist und auch nach dem, was mit Kessler war, also auch eben mit der Kathi und was weiß ich. Und um eigentlich zu einer so kleinen Firma hinzugehen, die eigentlich noch weniger bekannt, also viel weniger, also überhaupt nicht bekannt ist quasi. Ja, das ist eine kleine italienische Firma und die arbeiten eigentlich, die haben, die Firma ist echt nicht groß und die arbeiten wirklich, das sind zwei Hauptpersonen, die Ski eigentlich machen und die machen die Ski jetzt auch für mich und stoppen die ganze Produktion eigentlich, die was für, sie machen im FIS- und Masterbereich und dann sonst im Hobbybereich, also wirklich so personalisierte Ski und so. Ja, es ist echt wirklich ganz was Neues und es haben sich sicher viele gedacht, dass ich verrückt war, wie ich gesagt habe, dass ich das probieren möchte, also im Sommer. Aber ja, ich kann nur mal sagen, es ist nicht schlecht und es läuft. Also ja.
Jetzt würde mich natürlich am meisten interessieren, wie kommst denn du zu einem Ausrüstervertrag generell, wenn du jetzt noch nicht eine allzu große Bekanntheit hast? Ja? Wie schwierig ist es, einen Ausrüstervertrag zu bekommen?
Also ich habe eigentlich jetzt die letzten 3-4 Jahre eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil ich doch, ich bin jetzt super, super bekannt, aber ich bin jedenfalls bekannter, als ich mir oft denke, weil ich denke jetzt irgendwie nicht so groß. Aber ich habe eigentlich einen Vertrag beim Atomic gehabt, 2 Jahre, und die waren echt professionell und das hat super funktioniert. Da bin ich eigentlich auch zum Atomic gekommen und dann haben wir zuerst einmal ein Jahr gemacht ohne Vertrag, aber dann ist zum richtigen Vertrag gekommen und das Gleiche war dann eigentlich auch mit Kessler. Von dem her, ich fahre doch schon relativ lang in dem Bereich, also jetzt, dass sie mich Leute kennen oder dass sie mich auch mit die unterschiedlichsten Marken quasi persönlich kennen. Und ja, und man sieht sich halt immer wieder im Weltcup und ja, und man meint immer, oder ich meine immer, die Leute kennen mich eh nicht, aber dann ab und zu kommen sie dann eh zu mir und dann reden wir. Und genau, ja, ich kann es nicht richtig erklären, wie das so läuft, aber die Augen sind quasi überall. Also man meint immer, dass man unbekannt ist oder dass es eh keiner weiß, aber ich glaube, das ist gar nicht so.
Na, sehr gut, ja. Eine Frage habe ich noch zu deinem Social-Media-Auftritt. Du hast da immer ein Wolf-Emoji dabei bei jedem Posting und mich würde interessieren, woher das kommt.
Das Wolf, also der Wolf. Ja, also auf dem Ski, auf dem Carpani-Ski ist ein Wolf, das hat man vielleicht schon gemerkt, sieht man auch unten am Belag, auf der Spitze ist ein Wolf, der was jetzt übrigens beim neuen Slalom-Ski schon grün ist, weil es meine Lieblingsfarbe ist, das war ein ganz cooler Geschenk. genau, also das ist ein bisschen die Marke, der Lupo, und irgendwie verwende ich das und das passt irgendwie auch zu mir, weil ich mich doch auch oft immer als Lone Wolf bezeichnet habe, weil ich irgendwie immer das Gefühl gehabt habe, dass ich nie richtig irgendwo dazugehöre, weil ja, bin ich Holländerin, aber ich wohne in Österreich, also so richtig, richtig holländisch fühle ich mich jetzt nicht, von dem her, aber in Österreich bin ich immer die Ausländerin, aber mein Name ist Tschechisch, aber Tschechisch bin ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich dort nie gelebt habe, also ja, frage ich mich dann auch oft, was ich eigentlich bin und ich fühle mich sehr zu Italien hingezogen. Deswegen der Wolf und das ist auch irgendwie das Tier von Carpani quasi, ja.
Das passt perfekt, ja. Ich habe noch gelesen, du studierst auch nebenbei, ist das richtig?
Genau, ja, richtig, in Innsbruck.
Was studierst du da genau?
Genau, Erziehungswissenschaften. Ich habe nach der HIP wollte ich eigentlich einmal, also nach dem Skigymnasium, nach dem Abschluss, wollte ich natürlich einmal Pause haben, aber dann, ich bin doch ein richtiger Studiertyp und tue unglaublich gern studieren, lesen, was auch immer. Sonst verkopfe ich mir noch zu viel im Skifahren. und genau, es ist aber richtig schwierig, um eigentlich nebenbei zu studieren, weil doch wirklich überall Anwesenheitspflicht ist. Und in dem Fall bin ich eigentlich zu Erziehungswissenschaften gekommen. Würde ich eigentlich normalerweise, hätte ich nie gefunden, oder hätte mich nie so richtig interessiert. Aber ich muss sagen, ist auch für Psychologie dabei und das ist genau, was mich auch interessiert. Also genau, also nebenbei bin ich jetzt im 5. Semester und ja, vielleicht nächstes Semester kann ich vielleicht eine Bachelorarbeit schreiben. Also schaut ganz gut aus.
Nicht schlecht, ja. Ja. Jetzt noch einmal zum Sportlichen. Die letzte Frage, was sind denn so die Ziele für den Rest von deiner Saison?
Jetzt, also erstens einmal locker Ski zu fahren und mich runter zu, also beim Rennen eigentlich so zu fahren wie im Training, das ist, glaube ich, immer das Erste, was einmal das erste Ziel ist. Und natürlich diese zweite Läufe fahren, das ist klar, weil das Potenzial ist da und es ist sicherlich realistisch, weil es in Courchevel, das ist noch lange nicht, also ich habe noch viel mehr drauf und das weiß ich. Und genau, Cortina hat man natürlich auch noch. Ich hoffe, dass alle Rennen stattfinden werden. Und Cortina ist natürlich, ja, voll schön. Italien, es kann nicht besser sein. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja eine Top-15-Platzierung oder irgendwas. Ich tue da ungern irgendwie zu viel sagen, weil ich mich aufs Skifahren konzentrieren möchte und nicht aufs Ergebnis, aber ja, schauen wir mal.
Sehr gut. Ja, wir werden das beobachten. Adriana, vielen Dank. Alles Gute. Und wir sprechen uns ja kurz vorm Jahreswechsel. Deswegen Prosit Neujahr und guten Rutsch in 2021.
Danke. Danke ebenfalls.
Kommen wir zum zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe, der letzten in 2020 von Après-Ski, der Alpin-Podcast von SkiOnline.ch, und widmen wir uns jetzt den Burschen. Wir haben zwei Rennen gesehen, in Bormio einen Super-G und eine Abfahrt. Den Super-G hat gewonnen Ryan Cochran-Siegel aus den USA mit einer brachialen Leistung und einem wirklich überragenden Vorsprung, den wir so im Speed-Bereich eigentlich auch selten sehen. Es waren 79 Hundertstel am Ende, die der Amerikaner vor Vincent Griechmeier hatte. Dritter wurde der Norweger Adrian Smeset Sjerestad. Und ja, Ryan Cochran-Siegel hat gerade im oberen Teil, also was er oben und im Mittelsektor gefahren ist, war nicht von dieser Welt.
Irre.
War eine wirklich sensationell gute Leistung. Und er gehört ja schon wirklich länger auch mit dazu zur Weltspitze. Aber das, was wir seit ein paar Wochen auch sagen, Lukas, dass sich bei den Amerikanern wirklich bemerkbar macht, dass dieses reguläre Training, Speed-Training, das sie im Sommer durchführen konnten, aufgrund der Corona-Situation durften viele nicht ausreisen und da auch diese längeren Strecken dann in Übersee, in den USA oder in Südamerika fahren. Die Amerikaner konnten, durften es, und das macht sich bemerkbar.
Ich wäre der allererste gewesen, der gesagt hat, ja, okay, Gröden war gut, da sind sie immer gut, schauen wir uns das jetzt an, ob das wirklich nochmal gelingt, aber jetzt glaube ich es ihnen, ja, jetzt glaube ich es ihnen, dass der, vor allem der Cochran-Siegel, dass der gut drauf ist, unglaublich. Und dieser zweite Sektor, ich habe es mir angeschaut, er war über 6 Zehntel schneller über diese Passage, wo auch die Traverse im Super-G ist, man die ja mehr oder weniger geradeaus runtergefahren, und dann über diesen San Pietro-Sprung, da war er über 6 Zehntel schneller als der zweitschnellste in diesem Abschnitt. Das ist unglaublich, dass es in 30 Sekunden einen Abschnitt gibt, vor allem im Super-G, in einer Speed-Disziplin, wo man so schnell sein kann. Schneller als die ganze Konkurrenz, ist irre.
Ja, und 6 Zehntel, also wenn am Ende im Ziel einer 6 Zehntel Vorsprung hat, sagen wir schon, boah, der hat die Konkurrenz zerlegt, aber der schafft es in einem Sektor. Also ist ein Wahnsinn, und es ist kollektiv ein riesiger Aufwärtstrend da im US-Team. Da werden wir uns, denke ich, nach der Saison auch nochmal Zeit nehmen und schauen, dass wir uns da mal einen Experten auch reinholen, der da wirklich auch näher dran ist und uns da auch mal erklärt, was da gerade sich so im riesigen Schatten von Michaela Schifrin eigentlich entwickelt. Weil die Namen, die wir jetzt im Spiel haben, die Ergebnisse, die kommen, die Konstanz, die inzwischen auch drinnen ist, die ist schon bemerkenswert. Also da ist eine große Skination gerade wieder voll im Kommen und ja, nicht nur bei den Damen, sondern hier wirklich auch mit einem Ryan Cochran-Siegel oder einem Tommy Ford im Riesenslalom-Bereich. Respekt ist tatsächlich wirklich auffällig und freut uns sehr. So, da hat es noch nicht gereicht für den allerersten Saisonsieg der Österreicher. Und fast wäre jetzt dieses Jahr, also nur auf diese Saison bezogen, ohne ÖSV-Sieg zu Ende gegangen. Aber, mein lieber Lukas, ich habe mich auch gefreut für dich und für euch, weil es hat dann wirklich in der Abfahrt endlich geklappt. Und der Mottl hat es mal wieder richten müssen.
Ja,
Lukas Meier gewinnt die Abfahrt mit 400stel. Also Cochran-Siegel, fast 8/10, ja, im Super-G. Und in der Abfahrt sind es 400stel am Ende, die Matthias Meier vor Vincent Kriechmeier zweimal Zweiter liegt und Urs Krienbühl 600stel dahinter. Also das sind ja Abstände irre, aber dir wird's wurscht sein, Lukas. Endlich hat's geklappt.
Ja, genau. Ist mir wurscht. Nein, eben, wie du sagst, normal sind wir ja im Super-G richtig enge Abstände gewohnt. Jetzt war es in der Abfahrt so. Und das hat auch Vincent Kriechmeier damit begründet, dass die Sicht besser war als im Training in der Abfahrt dann. Und dass es leichter zu fahren war als im Training, hat er gemeint, obwohl wir einige Stürze gesehen haben. Und er hat gesagt, ja, das klingt ein bisschen komisch, aber es war tatsächlich leichter zu fahren im Training, nämlich im Sinne von leichter bei den brenzligen Passagen, die man vornherein schon auf dem Radar hat. Und dann gab es eben einzelne Passagen, da kommen wir auch gleich dazu, da sind dann auch zwei Schweizer gestürzt, wo man es nicht erwartet hätte und die waren dann kniffliger zu fahren. Aber man hat wieder gesehen, dass Bormio wirklich eine extrem brutale Strecke ist und dass man die unbedingt brauchen im Weltcup-Kalender. Das ist immer ein Spektakel. Ja. Gut, und zu den Österreichern natürlich. Also ich habe mir dann angeschaut, wo Matthias Meier dieses Rennen gewonnen hat. Das war eigentlich schon im oberen Streckenabschnitt. Einerseits in dieser Gleitpassage mit der einen langgezogenen Linkskurve und dann in diesem Super-G-ähnlichen Teil eigentlich. Anfahrt zur Traverse. Dort war er eigentlich der schnellste und dort hat er die Zeit dann auch herausgeholt. Vincent Kriechmeier, der war ganz, ganz oben der Schnellste und dann über die Traverse mit bei den Schnellsten, hat aber dann im unteren Streckenabschnitt auch Zeit verloren und deswegen, ja, am Ende sind es diese 400stel, irrsinnig enges Rennen, aber dass es dann ein Doppelsieg wird, ist natürlich sehr schön für den ÖSV, da geht ein bisschen, da atmen jetzt alle mal tief durch, das ist schon ein bisschen ein Druck, der da jetzt abfällt. Die Erleichterung ist groß, aber ich muss schon auch eine Warnung hinterher schießen, weil ich habe mir jetzt dann mal angeschaut, dieses ganze Team, das ganze ÖSV-Team, da gibt es einen einzigen Fahrer, der in Bormio gestartet ist, der jünger ist als ich. Ich bin 28 Jahre alt, ja, und der Rest sind alle älter. Nur der Stefan Babinski, der ist jünger und er ist leider letzter geworden in dieser Abfahrt. Ja. Also das ist alles vom Nachwuchs her, wenn man dann auf die anderen Nationen schaut, ja, die Schweiz, die haben da halt einfach doch ein paar sehr junge dabei, auch die Norweger. Da kommt jetzt wieder dieser Seerstetter her, ist auch wieder irrsinnig schnell im Technik, sowieso die Norweger gut aufgestellt, ja. Und da hat der ÖSV auch schon zugegeben, ja, in den letzten Wochen, dass da einfach im Nachwuchs nicht gut gearbeitet worden ist, dass man da auch jetzt wieder die Kriterien für die Aufnahme in die verschiedenen Weltcup und die Abstufungen in die Kader verändert und dass man wieder mehr Anstrengungen tätigen will, was auch immer das dann heißt. Aber das hat auch eben selber der Präsident zugegeben, dass da im Nachwuchs eben es schwierig wird. Und deswegen lastet dann eben dieser ganze Druck auf den zwei ja, Stars, muss man sagen, Kriechmeier, Meier, wir wissen, dass die zwei, wenn sie eine gute Fahrt runterbringen, dass die auf jeden Fall einen Sieg einfahren können. Und So ist es eben. Da gibt es jetzt nicht so viele Top-Kandidaten, aber bei den Zweien muss es dann klappen. Und das hat es jetzt auch in Bormio. Und das ist gut so. Und die WM kommt immer näher und jetzt kommt immer mehr die Form. Die Nordamerika-Rennen, da war schon eigentlich fast immer eine Top-Platzierung, ein Sieg dabei für Österreich. Die sind dieses Jahr eben ausgefallen. Das war eben dieses Jahr anders. Es war natürlich für alle gleich, ja. Aber jetzt ist dieser Sieg da. Bin gespannt, wenn es jetzt zu den Klassikern geht. Das ist sicher ja ein gutes Vorzeichen. Wir wissen, dass der Mottlmeier in Kitzbühel gewinnen kann. Wir wissen auch, dass der Vincent Griechmeier große Rennen gewinnen kann. Also da bin ich zuversichtlich und das ist recht cool. Wenngleich eben, wenn man die zwei jetzt ignoriert sozusagen, da gibt es nur den Max Franz in den Top 20 und dann eben Läufer, die auch schon im fortgeschrittenen Alter sind und trotzdem Probleme haben, sich wirklich im Weltcup zu etablieren und festzusetzen. Und das ist halt schwierig. Das hat natürlich mit Verletzungen zu tun auch und so weiter. Wenn ich da diese Namen alle vorlese und an die Namen denke, Hannes Reichelt, genauso verletzt gewesen wie Daniel Hemetsberger und so weiter. Also dieser ganze Kader natürlich immer wieder in der Entwicklung stecken geblieben, beziehungsweise bei Hannes Reichelt schon im Herbst seiner Karriere ausgebremst. Aber ja, sehr cool natürlich für Österreich. Das steigert vielleicht auch wieder das Interesse am Skirennsport jetzt in Österreich. Und wie gesagt, die richtig großen Hammer und Highlights kommen jetzt im Jänner dann. Ja. Tobias, ich würde gleich überleiten. Wir haben oft darüber gesprochen, dass der beste Österreicher vielleicht sogar für Deutschland fährt. Wie ist es denn dem DSV da in Bormio gegangen insgesamt?
Ja, wenn man die Brücke so angehend, dann ist der beste Deutsche wieder ein Österreicher gewesen. Es ist aber wirklich bemerkenswert, wie konstant Romet Baumann in dieser Saison fährt. Ich kann mich an kaum eine Saison von ihm erinnern, in der er wirklich so konstant da oben und da vorne mitgefahren ist. Und er hat jetzt wieder ein gutes Wochenende hingelegt. Und es ist ein 7. Platz im Super-G und ein 14. Platz dann in der Abfahrt gewesen. Ist bei ihm eigentlich meistens andersrum. Aber ich denke, er wird vor allen Dingen auch das gute Super-G-Ergebnis natürlich da auch mitnehmen. Da geht es dann auch wieder immer um das Thema Startplätze. Und deswegen wird er das, denke ich, an diesem Wochenende so unterschreiben. Und er fährt's gut. Er fährt's total konstant und hat sich sowas in Abwesenheit von Thomas Dresen, hat er sich inzwischen so auf ein Level mit Andreas Sander wirklich zum Teamleader etabliert. Und das ist doch nochmal eine Entwicklung, die man so wahrscheinlich auch nicht erwartet hatte, mhm, und bestätigt ihn aber jetzt, dass dieser Verbandswechsel vor 1,5 Jahren vom österreichischen zum deutschen Skiverband eine wirklich gute Entscheidung war. Und im Herbst seiner Karriere blüht er da nochmal richtig auf und deswegen von ihm ein gutes Wochenende. Er war dann auch der beste DSV-Starter, den wir gesehen haben. Andreas Sander ist nicht wirklich zurechtgekommen jetzt mit dem Bormio, mit den Rennen in Bormio. Ich wollte schon Wochenende sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja.
Ich komme mit den Tagen völlig durcheinander. Also Sander und Bormio hat leider nicht so geklappt, wie man es erhofft hatte. Im Super-G, was ja seine stärkere Disziplin ist, hat er auch einen brutalen Linienfehler gehabt. Also da ist er wirklich an einem Tor kurz vor Schluss, ist er da irgendwo gefahren. Also das war hat wahnsinnig viel Zeit gekostet und ihm dann letztlich auch eine Platzierung, wie wir es eigentlich von ihm kennen, also jenseits der besten 10. Und ja, ein 20. und 19. Platz, okay, geht natürlich besser, kann er besser, wird er auch uns wieder besser zeigen. Peppi Ferstl unverändert, leichte Verbesserung in den Platzierungen, aber es will nicht in die Gänge kommen. Man weiß nicht, also es sieht immer sehr ein Ticken zu passiv aus, wie er fährt. Und ja, deswegen hoffen wir auf bessere Zeiten im neuen Jahr für Peppi Ferstl. Hervorheben will ich einen, der, weil du natürlich auch gerade über den Nachwuchs und jüngere, Nachwuchs in Anführungsstrichen, über jüngere Fahrer im Speed-Bereich gesprochen hast. Und da ist Simon Jocher auf den 15. Platz gefahren im Super-G. Sein bestes Weltcup-Ergebnis. Simon Jocher ist 24 Jahre alt. Es ist einer, der wirklich langsam an den Weltcup herangefahren wurde. Und zwar hat der vor fast genau einem Jahr, am 20.12.2019 in Grön, hat er überhaupt seinen ersten Weltcup-Einsatz gehabt. So. Und man hat ihn jetzt langsam rangeführt. Und ja, da stehen dann jetzt Ergebnisse von 37. in der Abfahrt von Gröden, 15. im Super-G von Bormio, 26. in der Abfahrt von Bormio. Klar, es kommt keiner aus der Kalten wie dieser verrückte Odermatt und fährt seine ersten Rennen und gewinnt die oder fährt aufs Stockerl. Sondern bei Joche ist wirklich ein langsamer Aufbau zu sehen. Und hey, ein 15. Platz ist eine absolute Ansage. Und in dem Alter mit 24, gut, können wir uns, glaube ich, noch auf mehr freuen. Das war es auch schon von meiner Seite aus zu den Deutschen. Die Schweizer, Lukas, zufrieden oder nicht zufrieden? Mich würde auch mal interessieren, was du über Bert Voigt sagst, weil der kommt irgendwie noch nicht in die Gänge dieser Saison.
Okay, ja, dann fange ich an mit Bert Voigt. Ja, der ist 10. geworden in der Abfahrt. Im Super-G muss ich ihn ein bisschen länger suchen. gute Frage, ja, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Er ist 33. geworden, keine Punkte geholt. Du hast recht, ja, dem läuft es noch nicht so von der Hand. Bert Voigt, den hätten wir spätestens jetzt erwartet, dass er um Stockerl mitfährt. Das ist einfach noch nicht so der Fall. Ja. Ich bin mir trotzdem sicher, wenn es zur WM geht, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Ja. Der hat sicher noch einige Siege in sich drin, sage ich jetzt einmal. Gute Frage generell, wie zufrieden die Schweiz denn ist mit diesem Wochenende. Am Ende steht ein Podestplatz mit Urs Krienbühl, Platz 3, eben 600stel nur, haben gefehlt auf den Sieg, aber ein Podestplatz, ein dritter Platz über diesen zwei Renntagen. Trotzdem muss man sagen, im Super-G 5 Fahrer in den ersten 15, in den ersten 13 sogar. Also die Mannschaft, die ist breit aufgestellt. Das ist ein Traum eigentlich. Was mir im Super-G aufgefallen ist, da sind Leute wie Gino Kavietzl auf 11 und Loic Meyer auf 13. Ja, die zwei. Und ich habe den Super-G auf Eurosport geschaut, wo der Urs Lehmann Co-Kommentator war. Kann ich echt nur auch wirklich empfehlen, dass man sich einmal ein Rennen dort anschaut. Die Insights, die man dann dort hat, er hat auch erzählt, die zwei, die haben so ein bisschen ein Ultimatum bekommen, strengt es euch an, weil wenn nicht, wir haben da genug in der Hinterhand, dann setzen wir jüngere Fahrer ein, ja, wenn ihr da keine Resultate einfährt. Ja, und das haben sie sich zu Herzen genommen, sind da wirklich vorne reingefahren, nicht schlecht. Loic Meyer zum Beispiel, habe ich mir extra angeschaut, der ist bis jetzt 3 Super-Gs gefahren, also es war sein dritter Super-G im Weltcup, bis jetzt 42. Platz, der Beste, jetzt ist er 13. geworden, gibt auch 20 Punkte für den Gesamtweltcup, also nicht schlecht. Da sieht man auch, dass die jetzt auch anscheinend Super-Gs mitnehmen und auch dort in die Spitzenplätze fahren können. Alle Achtung. Die Nummer 1 natürlich irgendwie im Speed-Team ist derzeit trotzdem Mauro Kavietzl, der ist jetzt 2x 5. geworden. Da sind wir schon mehr gewohnt. Man muss auch sagen, als 5. in der Abfahrt 1600stel hinter dem Sieger. Ja, das ist ja auch fast nichts und man muss schon sagen, habe ich mir auch die Teilzeiten angesehen, Mauro Kavietzl der absolut schnellste in den letzten 2 Abschnitten in der Abfahrt. Da merkt man auch, dass er durchaus noch dann nach 1,5 Minuten Rock'n'Roll noch die Kraft hat, die schnellste Spur in den Schnee zu setzen. Der hat einfach das Rennen sozusagen auch im oberen Abschnitt verloren, ja, ganz oben nicht vorne dabei gewesen und dann auch dieser Abschnitt über die Traverse, das hat er nicht ideal erwischt, aber wie gesagt, unten dann Bestzeiten rausgefahren und dann ist er auf Platz 5 gelandet. Übrigens knapp hinter Dominik Paris, 4. Platz, das beste Ergebnis seit seinem Comeback, also auch der liebt der Bormio und der wäre auch fast wieder 1300stel haben ihm gefehlt auf den Sieg, fast wieder ganz vorne drin gewesen. Und sonst noch, ja, also auch in der Abfahrt sind die Schweizer, haben da auch wieder 4 Leute in den ersten 12, Marco Odermatt, auch interessanterweise ja auf Platz 12 gefahren in der Abfahrt, also auch da mit der Startnummer 31, der ist ja da, hat da keine niedrige Startnummer in der Abfahrt, muss also immer nach den Top 30 fahren und dann über die generelle Weltcup-Rangliste kommt er dann zum Zug mit Startnummer 31, ist dort auch mitgefahren, wenn mich nicht alles täuscht, in Gröden hat er ja noch die Abfahrt ausgelassen, also da diese Abfahrt in Bormio auch kein Honigleckentier, die hat er dann mitgenommen. Und eben vier Leute dort vorne drin und trotzdem muss man sagen, Carlo Janka ist ja gestürzt in dieser Stelle, die eben so unscheinbar ist eigentlich, in diesem Gleitstück zu Beginn noch, wo es dann diesen einen Sprung gegeben hat, der deutlich heftiger war, als dass die Athleten auch wirklich, als womit sie gerechnet hätten, der war, ist deutlich weitergegangen, es war auch unruhig kurz vor dem Sprung, das ist immer kritisch, da hat es dann Carlo Janka, da ist Carlo Janka gestürzt, der hat sich da auch aufgeschlagen, hat dann geblutet aus dem Mund, also da den hat es erwischt. Ralf Weber ist auch dort gestürzt, jetzt also dort erwischt. Da wären vielleicht auch noch zwei Athleten dabei gewesen, die für die Schweiz noch insgesamt ein besseres Resultat erreicht hätten. Aber trotzdem, diese Mannschaft die ist bärenstark, das darf man nicht vergessen. Und Tobias, jetzt zu guter Letzt hätte ich gesagt, ich würde noch meinen Felix der Woche loswerden sozusagen, ja. Und dem gebe ich, obwohl er den Super-G gewonnen hat, gebe ich dem den Ryan Cochrane-Siegel, ja. Und zwar für den Save des Jahres, so hat es die FIS tituliert. Der ist eben auch bei dieser Stelle, wo es Janka erwischt hat, ja, fast gestürzt, den hat es verdreht im Sprung, den hat es hinten reingedrückt und der Kerl steht aber wieder auf, der hat so viel Kraft in den Oberschenkeln, unglaublich, also im Ziel haben sie alle schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, die Athleten, die schon unten waren, weil sie mit einem heftigen Sturz gerechnet haben, Cochrane Siegel, der ist aufgestanden, ist weitergefahren und ist wirklich noch Top-Zeiten dann auch gefahren und unten hätte es ihn fast noch einmal bei diesem einen Schnapper kurz vor dem Zielsprung hätte es ihm auch noch mal fast erwischt, das hat er auch abfangen können, also nicht schlecht und dafür vielleicht auch ein bisschen Glück dabei gewesen, deswegen der Felix der Woche von meiner Seite an Ryan Cochrane-Siegel. Und jetzt zum Schluss schauen wir noch auf die Weltcup-Wertungen bei den Männern.
Genau, fangen wir wieder mit dem Gesamtweltcup an. Ja, und der Hund ist schon wieder vorne. Zum Jahreswechsel. Also Alexander Aumont-Kilde, es ist Wahnsinn. Es sind zwar nur drei Pünktchen auf Alexis Pantereau, aber wer auf eins steht, steht auf eins. So. Und er zeigt, dass das keine Eintagsfliege war und dass es nicht nur Corona war. Und wegen des frühzeitigen Saisonabbruchs war, dass er da letztes Jahr, in der letzten Saison, letzte Saison den Gesamtweltcup gewonnen hat. Er ist jetzt einfach wieder Erster. So. Und wir haben viele Technikrennen gesehen. Wir haben jetzt aber auch schon eine ordentliche Anzahl an Speedrennen. Und ja, Kilde steht auf 1, 465 Punkte. Pantereau 462 Punkte. Dann, Marco Odermatt, 391 Punkte auf dem dritten Platz. Weil jetzt ist wirklich schon so eine Zeit, wo wir so langsam auch, ja, kleine Referenzen in Richtung Saisonende vielleicht denken können. Es kommen aber noch super viele Slaloms. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Mhm. Und deswegen möchte ich auch ihn nicht abschreiben, Henrik Christoffersen, der 312 Punkte hat, der in Madonna den Slalom auch gewonnen hat und da eine tolle Aufholjagd hingelegt hat. Also schreibt es mir den nicht ab. Aber es wird wieder eine enge Geschichte. Und ich finde es schön, dass vor allen Dingen mit Kilde auch wieder ein Speedfahrer da ganz vorne mit dabei ist. Gefällt mir gut. So, dann schauen wir noch schnell in die Abfahrtswertung rein. Und auch hier Kollege Kilde auf 1, Mottlmeier auf 2. Kilde 190 Punkte, Meier 158 Punkte und Ryan Cochrane-Siegel 136 Punkte. Zuletzt der Super-G. Mauro Kawietzel, erster, 225 Punkte. Alexander Aumont-Kilde, zweiter, 172 Punkte. Und Vincent Griechmeier ist dritter mit 141 Punkten. Und Lukas, damit können wir das Jahr 2020 eigentlich beschließen, oder?
So machen wir es. Ich esse jetzt noch meine letzten übrig gebliebenen Weihnachtskekse und nehme mir vor, im neuen Jahr vielleicht ein bisschen weniger zu naschen. Ja, mal schauen, ob es funktioniert, ob es aufgeht.
Du kannst es dir erlauben, Lukas, wenn ich das
sage. Na gut.
Ja. Also gönn dir und, wie sagte Thomas Dresen immer, mir abfahre, mir essen einfach gerne. Und da wir so oft über die Abfahrt sprechen, Lukas, müssen wir da auch gerüstet sein.
Ja? Damit wir wissen, worüber wir reden, jawohl. In so diesem Sinne, Tobias, ich wünsche dir hier guten Rutsch und auch unseren Hörern, wenn sie es noch vor Neujahr hören, vielleicht hören sie es auch erst im neuen Jahr. Auf jeden Fall alles Liebe für 2021. Wir freuen uns auf viele spannende und coole, lässige Weltcuprennen. Macht's es gut und bis bald.
Genau, auch von mir an alle guten Rutsch oder frohes Neues. Natürlich auch für dich, Lukas, je nachdem, wann ihr es hört. Macht es gut,
bis bald. Servus.